Diese Episode wird präsentiert von SAP. Wir alle erleben Tag für Tag die unterschiedlichsten Gefühle. Freude, Langeweile, Begeisterung, Abneigung. Wie wäre es, wenn Unternehmen auf das, was wir fühlen, reagieren und etwas verändern oder sogar Neues schaffen könnten? Erlebnisse, die uns wirklich begeistern. Sie könnten Frust in Freude, Langeweile in etwas Aufregendes verwandeln. Denn das Business der Zukunft hat Gefühle. Erleben Sie Experience Management von SAP.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitech Podcasts. Wir sprechen heute über Computerspiele. Im Studio sitzen Carsten Knob, unser Chefredakteur für digitale Produkte. Mein Name ist Alexander Armbruster, ich bin Wirtschaftsredakteur der FAZ. Und als Gast haben wir gerade von der Gamescom wiedergekommen, Bastian Benrath. Hallo und herzlich willkommen. Du warst dieses Jahr einmal mehr auf der größten Computerspielemesse des uns bekannten Universums. Letztes Jahr waren da 370.000 Besucher. Dieses Jahr, nach dem, was wir bislang wissen, wohl schon noch ein paar mehr sogar. Was hat dir denn dieses Jahr besonders gut gefallen und was war anders, neu, überraschend?
Unterschiedliche Dinge. Also einmal war es spannend, dass es ja kein klares Headliner-Spiel gibt. Also letztes Jahr war es ja klar, Assassin's Creed, das neue Assassin's Creed, was rausgekommen ist, war halt irgendwie Odyssey heißt. Jetzt habe ich es wieder, Entschuldigung. Mhm. Das war irgendwie so das große Ding und so. Und dieses Jahr...
Es ist eigentlich so, wie wenn im Kino ein neuer Star-Wars-Film kommt. Ne?
Genau.
Da gehen ja erstmal alle rein. Und sowas.
Also für dich eher Star Trek, aber ja.
Und das gab es dieses Jahr sozusagen nicht.
Nee, das gab es dieses Jahr eben nicht. Das ist der Punkt. Also es gibt... natürlich gibt es irgendwie so die Evergreens. Es kommt jedes Jahr ein neues FIFA. So Zeugs halt. Es kommt auch alle naslang ein neues Need for Speed. Need for Speed Heat war es dieses Jahr. Das glaube ich tatsächlich ein bisschen anders. Aber es ist... ganz cool. Aber ich fand es halt cool, dass es in diesem Jahr so ein bisschen mehr die zweite Reihe relevant wurde, weil es eben ein bisschen breiter gestreut war und es da einige interessante Produktionen gab, die man gar nicht so richtig auf dem Zettel hatte. Mein Favorite zum Beispiel für die kommende Saison ist Watch Dogs Legion. Das ist von Ubisoft. Das spielt in einer dystopischen Zukunft von London, wo eine, ich glaube, es ist eine diktatorische Regierung, die Macht übernommen hat, und man organisiert jetzt auf den Straßen den Widerstand gegen diese diktatorische Regierung. Und der das Besondere an dem Spiel ist halt,
dass London ist sozusagen unabhängig oder gehört es noch zu UK dann?
Ich weiß es nicht, vielleicht ist es auch aus UK ausgetreten, das kann auch sein.
Weil das wäre gar nicht so, würde sich mit manchen Wünschen ja decken gegenwärtig.
Deshalb großes Lob für das Spiel. Das Coole ist, man kann halt seine Widerstandsgruppe aus allen Menschen, die man in London trifft, rekrutieren. Das heißt, jeder einzelne Charakter, den man da treffen kann, der kann in sein Team rekrutiert werden. Der hat halt, haben alle total eigene Spezialfähigkeiten. Die einen können hacken, die anderen können gut schießen, die anderen können gut prügeln, wie auch immer. Und es kommt eben darauf an, dass man sein Team richtig gut zusammenstellt. Das ist, glaube ich, sehr, sehr cool. Es kommt im März.
Also okay, nächstes Jahr. Hast du auch da schon ausprobieren können?
Ja, habe ich. Hat Spaß gemacht.
Und du hast sozusagen eine ganze Gruppe, die du da auswählst an Leuten.
Genau, richtig. Also und dadurch, dass es halt sozusagen einen unendlichen Nachschub gibt, also weil man kann ja jeden rekrutieren, sterben die Leute tatsächlich auch. Also es ist Permadeath. Das gibt's ja sonst nicht. Also in Rollenspielen ist ja häufig, dass man die Leute dann irgendwie halt doch noch wiederbeleben kann. Mhm. Und da ist es halt wirklich so ganz realistisch, dass die, wenn sie angeschossen werden, müssen sie erst ins Krankenhaus und irgendwann sind sie dann auch wirklich ganz tot. Und dann ist alles, was man hochgelevelt hat, wieder weg und dann muss man jemanden neuen rekrutieren, wenn man nicht aufpasst.
Wenn du jetzt sagst, es gab dieses Jahr kein Spiel, was alle dominiert hat sozusagen und alle gebunden hat oder sowas. Gab es denn ein Thema oder eine Spieleart, die vielleicht alle anderen irgendwie dominiert hat und wo du sagen würdest, die ist jetzt...
Kann man nicht sagen, nee. Kann man tatsächlich nicht sagen. Es gab aus allen möglichen Genres unterschiedliche Sachen. Also klar, irgendwie, du hast immer viele Shooter, so, ist ja irgendwie immer so. Aber du hast auch durchaus zum Beispiel eine coole neue Wirtschaftssimulation mit ZooPlanet. Das ist ja fast so ein bisschen der inoffizielle Nachfolger von Zoo Tycoon 1 und 2. Zoo Tycoon 1 aus 2001, das ist jetzt irgendwie fast 20 Jahre alt. Und die Idee ist immer noch die gleiche: Du baust einen Zoo, den Zoo deiner Träume, und das ist natürlich schick gemacht, ne, mit cooler Grafik und so, also schon besser als 2001, aber im Prinzip ist die Idee immer noch die gleiche und das ist durchaus ja als Wirtschaftsunternehmen herausfordernd, also da hat der Wirtschaftsredakteur seine helle Freude dran.
So. Ja, lernt auch was dazu, so.
Voll, ne, ja,
für die über die Funktionsweise. Ein Thema aber, ich weiß nicht, ob es dann, also sozusagen dann nicht das alles dominierend, aber eines in der zumindest auf technischer Seite ist Cloud Gaming,
ja,
was
richtig
prominenter war und dominierender als in den vergangenen Jahren. Nochmal kannst du einmal ganz kurz erklären, was sich dahinter verbirgt und warum da jetzt eigentlich sehr viele drauf springen.
Naja, Cloud Gaming bedeutet, dass ein Spiel nicht mehr auf der lokalen Hardware läuft, also auf der Spielkonsole oder auf dem PC oder so, sondern eben auf dem Mainframe im Rechenzentrum. Und dann eben nur die Bildschirminhalte und der Ton aufs Endgerät gestreamt werden. So, und gleichzeitig gibt man ja quasi im Millisekundentakt Befehle an ein Computerspiel. Wenn man einen Controller in der Hand hat, ist ja laufend Befehle. Mhm. Das heißt, es braucht halt einen sehr leistungsfähigen Rückkanal, der dann zurück zum Rechenzentrum läuft und da sozusagen diese Befehle wieder ins Spiel einspeist. Und das macht das Ganze technisch ein bisschen kompliziert. Das gab's bisher noch nicht. Und man braucht dafür halt, also der Grund, warum es jetzt möglich ist, ist, dass man halt jetzt erst die schnellen Internetverbindungen hat. Und vor allem auch die latenzarmen Internetverbindungen. Das ist das Entscheidende. Und es ist offen, ob es funktioniert tatsächlich. Also einer, der da ja groß vorgeprescht ist im Frühjahr, ist Google Stadia, das Angebot. Und die haben das vorgeführt und ich habe es gespielt und es ist wirklich ruckelfrei so. Aber ich meine, da an so einem Messestand, da hat man einerseits einen Messe-Internetanschluss, also eine Riesenleitung. Und andererseits, hey, also ein Kollege meinte zu mir, du kannst auch jetzt nicht ausschließen, dass Google da irgendeinen Rechner im Hinterzimmer stehen hatte, der das eben doch lokal wiedergegeben hat. Also das ist so, wir wollen ihnen ja nichts Böses unterstellen, aber möglich ist es. Und von daher, man wird, das soll im November kommen. Sie sagen noch keinen genauen Tag, aber eben im Monat November. Und dann muss man das zu Hause testen, ob es wirklich funktioniert.
Jetzt Carsten, also haben wir schon gesagt, 370.000 Besucher hatte die Gamescom im letzten Jahr. Noch viel, viel mehr Menschen spielen alleine in Deutschland Computerspiele. Ist man dich selbst als jemanden gefragt, der auch schon etwas ältere Kinder hat, Jugendliche, Kinder im jugendlichen Alter. Wie gehst du denn, wie ist denn deine Sicht eigentlich auf das Computerspielen? Denn einerseits sozusagen, man hat diese Messe, die ja wie ein Festival ist, wo viel vorgestellt wird, wo auch die Leute sind, die sich dafür begeistern und es ist alles ganz fröhlich und dann gibt es aber auch immer viele Diskussionen darum, wie spielen wir vielleicht zu viel Computer, die falschen Spiele. Spielen deine Kinder, ist das bei euch ein Thema, ein großes?
Es ist ja mit den anekdotischen Evidenzen sowieso immer so eine Sache.
Ja.
In der Tat, also mein Sohn spielt vergleichsweise viel Computerspiele, aber jetzt eben verglichen mit meiner Tochter. Ich glaube, so im Gesamtkontext eher unterdurchschnittlich häufig. Und er konzentriert sich auch auf einige wenige Spiele, die Bastian jetzt, glaube ich, als so Evergreen-Franchises bezeichnen würde. Natürlich ist FIFA 20 jetzt seit Wochen vorbestellt und wird dann auch irgendwie mit EA Access in so einer Pre-Release-Phase dann in dem Fall dann, glaube ich, auf der Xbox gespielt. Und da spiele ich dann ja auch mit. Und wir haben auch so ein paar Handyspiele, die wir immer wieder mal spielen. Also zwei davon sind irgendwie letztlich bei mir angekommen und ich bin jetzt der Einzige, der die weiterspielt, weil die Kinder längst die Lust dran verloren haben, so in der Clash of Clans Kategorie. Da hatte ich Felix irgendwann mal gesagt, naja, also du gibst dafür so viel Geld aus, ich beweise dir mal, dass das auch ohne Geld geht.
Das ist cool.
Ja. Und das Dorf ist inzwischen auch ganz ansehnlich geworden.
Es hat halt nur 2 Jahre gedauert.
Ja, also es ist so ein bisschen Tamagotchi-mäßig. Ne? Man muss es halt morgens und abends immer rausholen und so ein bisschen pflegen und halt das machen, was geht. Aber über die Jahre...
du weißt immerhin auch schon, was du dann jetzt machen kannst.
Über die Jahre kommt dann halt irgendwie was zusammen. Also, ja, also was wir nicht machen, ist, dass also immer in diese neuesten Dinge, also dass unsere Familie jetzt Planet Zoo entgegenfiebert oder wie heißt es, Cyberpunk 2077 oder
das
so.
Das ist auch geil übrigens, das habe ich jetzt eben, also Watch Dogs Legion ist mein persönlicher Favorit, aber Cyberpunk 2077 ist ja ein ganz ähnliches Setting, auch so dystopisch und so, ist glaube ich auch super geil, kann ich auch
Kannst du da nochmal ganz kurz einmal nur sagen, worum es geht, das wird auch nochmal ganz kurz, wir wollen natürlich, wir machen an dieser Stelle keine Werbung, aber wollen einfach nur mal inhaltlich sagen, worum es geht, damit man auch...
Also Also es ist, das Setting ist tatsächlich ein bisschen ähnlich wie Watch Dogs Legion. Es ist noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr in die Zukunft, noch ein bisschen mehr Rundown, ein bisschen mehr Mad Max, wer die Filme noch kennt. So, und die Idee ist, man ist ein Söldner, man ist in einer fiktiven kalifornischen Stadt, die Night City heißt. Das ist, glaube ich, auch gar nicht so unabsichtlich an Gotham City angelehnt. Und man ist da eben Söldner und erfüllt da Missionen. Also,
ja. Genau, aber du hattest ja eigentlich gar nicht wirklich nach uns gefragt und wie das bei uns in der Familie so abläuft, sondern so wolltest ja, glaube ich, wirklich wissen, wie man diese Marktentwicklung insgesamt einschätzt.
Das wollte ich auch wissen. So, ich habe aber auch Interesse daran, wie du das machst.
Ja, aber, ja, genau. Aber den zweiten Teil der Antwort wollte ich jetzt ja auch nicht schlabbern.
Wir kennen uns schon so lange. Glaubst du, ich habe nicht Interesse daran, wie du?
Ja. Genau. Und also was ich natürlich selbst in dieser sehr sehr durchschnittlichen Computerspielfamilie feststelle, ist, dass selbst mit diesem wenigen, was da gespielt wird, halt eben doch auch Geld dafür ausgegeben wird. Ja, also so ein neues FIFA 2020 Spiel kostet halt Geld, dann wird halt außer der Reihe vielleicht im Jahr einmal doch auch noch mal was anderes angeschafft und so, und dann ist es in der Summe ja schon 100 plus x Euro. Und da muss man ja erstmal ein paar Mal für ins Kino gehen. Also ich meine jetzt nicht mit der ganzen Familie, sondern einzeln, um überhaupt eben auf diese Summe zu kommen. Und so, und auch sonst wird ja in Hardware investiert, immer wieder mal. Ja, und ein Handy ist ja heutzutage, ne, Context Cloud Gaming, auch ein Gaming-Device. Und also irgendwie überschneidet sich das alles. Und deswegen wundert mich das überhaupt nicht, dass inklusive Hardware in Deutschland 4,4 Milliarden Euro damit umgesetzt werden. Und ich glaube schon auch, ja, dass das, was die Branche sagt, dass das ein Wachstumsmarkt sei, in dem Deutschland eine größere Rolle spielen müsste, dass das schon stimmt. So.
Also man muss das schon, finde ich, ein bisschen differenziert betrachten. Also klar, 4,4 auch Milliarden sind nicht ganz wenig Geld und so, aber in der Branche arbeiten 11.000 Leute.
Ne? Ja, es ist jetzt nicht der deutsche Maschinenbau,
also das ist, Folge anzuknüpfen. Es ist gar nicht der Punkt. Also ich finde, ich habe da mit dem Bernhard Rohleder, dem Hauptgeschäftsführer von Bitkom, gesprochen und der hat da eigentlich was ganz Interessantes gesagt. Also erstmal, um die Zahlen straight zu kriegen, 11.000 Leute in der Gaming-Branche selbst, nochmal 17.000 in benachbarten Branchen, also so rund knapp 30.000 Menschen, kann man so sagen.
Nachbarn sind aber nicht Brettspiele.
Nein, das glaube ich
nicht. Es gibt aber auch keine Brettspiele. Ja. Egal. Hast du schon mal Pandemie ausprobiert? Egal, lassen wir das jetzt.
Ja. Jumanji. Ja. Nein, der hat was ganz, ganz Interessantes gesagt. Insofern, als dass er gesagt hat, die für die, also es ist jetzt nicht für die Arbeitsplätze so tierisch relevant, aber die Gaming-Branche ist eine Branche, die unheimlich emotional in die Gesellschaft reinwirkt. Das heißt, es gibt halt, wenn Leute zocken, dann haben sie vielleicht auch Bock, sich hinterher mit IT auseinanderzusetzen, haben vielleicht sogar Bock, Informatik zu studieren. Und ich meine, das sind ja genau die Fachkräfte, die wir brauchen. Das heißt, es ist so eine Branche, die Grundlagen für alle möglichen anderen Bereiche legt. Und insofern, das ist, glaube ich, das, was die Gaming-Branche wichtig macht und was sie meiner Ansicht nach, ich habe ja so auch kommentiert, also das hat man schon mal in der FAZ gelesen, auch förderwürdig macht, meiner Ansicht nach.
Jetzt ein wichtiger Punkt, den du ja auch gesagt hast, überhaupt das Spielen an sich, also es wirkt emotional in die Gesellschaft rein, was ja auch damit zusammenhängt, dass überhaupt dieser Spielgedanke damit halt natürlich ganz zentral verbunden ist, der jedem Alter gut tut. Für Kinder ist es super, wenn sie spielen, für Ältere, für Erwachsene ist auch, wenn sie in der einen oder anderen Form spielen. Und das eben nicht mehr bei sozusagen analog an Brettspiel machen, sondern in welchem Format oder wie auch immer. Mhm. Hauptsache, sie machen das zusammen irgendwie oder interagieren dabei miteinander. Was mir jetzt aufgefallen ist, deswegen wollte ich mal auf die Spiele zurückkommen. Du hast jetzt gesagt, naja, also Beispiele von eher, also fiktiven Welten, in denen die Leute spielen. Häufig wählen sie auch, sagen wir mal, ich will jetzt nicht sagen Randgruppen, aber Söldner, also sozusagen Charaktere aus, die jetzt nicht
jetzt sozusagen nicht so die Uni-Professoren sind.
Ja, sozusagen sie werden nicht Verwaltungskaufleute, Bürokaufleute, Verwaltungsfachangestellte. Also ja, sozusagen
schon spielen.
So auch sondern eben ist, wollen wir nicht, sondern sondern Figuren, die Figuren, die sogar sich sozusagen sogar irgendwie auch kriminell sind zum Teil.
Ja, klar.
Wieso ist es denn so? Wieso finden solche Spiele die erfolgreichsten in irgendwie einer Art von fiktiven Welten statt? Wieso, ich baller jetzt mal gleich, also mach mal ein paar Fragen hin. Wieso sind das momentan offenbar eher so dystopische Zukünfte? Und wieso Randgruppen. Wieso spielt man da nicht den, also wie, was ist es sozusagen toll, ein bisschen der Außenseiter zu sein?
Ich glaube, die Idee dahinter ist, dass man eben Erlebnisse haben will, die man sonst eben nicht hat. So, klar, wir sind alle, wir hier sind Redakteure, andere arbeiten in Behörden, bei Versicherungen, bei Banken. Das sind halt die Welten, die man kennt.
Ja.
Andere, ganz viele ja, gehen zur Schule, zur Uni, was weiß ich. Das sind die Welten, die man kennt. Und ich glaube, die Idee bei Videospielen, was die so attraktiv macht, ist, dass man aus diesen Welten eben ausbrechen kann. Dass man eben Sachen erleben kann, die man halt sonst nicht erlebt. Das fängt bei verschiedenen Zeitaltern an. Es gibt ja total viele Rollenspiele, die im Mittelalter gesetzt sind, in denen es Magie gibt, sowas. Oder eben so in so Endzeitszenarien, so in der ganz fernen Zukunft oder auf fernen Planeten oder so. Mhm. Also ich glaube, das ist das, was da gesucht wird und was natürlich auch interessant wird. Ich glaube, es ist nicht so oder zumindest weniger interessant, irgendwie eben in einer Welt zu spielen, die so ist wie die wir heute kennen. Mhm. Und was die Randgruppen anbetrifft, da hat mir der Yves Guillemot, das ist der CEO von Ubisoft, also der Chef von Europas größtem Videospielkonzern aus Frankreich, was ganz interessant dazu gesagt, der meinte
nämlich, den du auch interviewt hast.
Genau,
ja, den habe ich in Publikation, Klammer zu.
Ja, für die FAZ so tatsächlich. Ja. Erscheint auch auf Papier, soll man vielleicht dazu sagen.
Aber auch online.
Aber auch online, selbstverständlich. Ja. Also die Betonung war auch auf Papier, ja, gell? Ja. Nicht wahr?
So. Weiter im Text.
Und der meinte halt, Videospiele ermöglichen uns auszutesten, was passiert, wenn man die Regeln überschreitet, ohne dass das Konsequenzen hat. Das heißt, man kann sich in Videospielen halt austesten. Man kann auch seine eigenen ethischen Grenzen austesten, mal seine eigenen moralischen Grenzen. Und wenn man sich auf diese Art und Weise mit sich selbst auseinandergesetzt hat und sozusagen, ja, platt gesagt, weiß, wozu man fähig ist, dann kann man im Zweifelsfall auch in der realen Welt bessere Entscheidungen treffen, weil man weiß, wow, keine Ahnung, ich tendiere irgendwie zu Aggression zum Beispiel und dann halte ich mich jetzt besser zurück. So. Also das ist durchaus, ich finde, das ist durchaus Sound. Also dass man da, das ist durchaus was Videospiele, dass Videospiele einem mehr über sich selbst erzählen können.
Aber es ist doch trotzdem nicht so, oder Carsten, dass wenn jemand sozusagen im Computerspiel ganz schnell viele andere Leute erschießt, dass er dann auch eine niedrige Hemmschwelle hat, es in der Realität zu tun? Oder
na
ist
gut, das glaubt ja nur Donald Trump.
Ja.
Ja, und naja gut, und alle möglichen Kritiker, die Killerspieldebatte am Laufen gehalten haben und gesagt haben, ja hey, wenn du einen Shooter wie Counter-Strike, um den Klassiker zu sagen, ja, spielst,
ja
dann
auch eben
bist du zum Amokläufer.
Weil, ne? Also weil Trump das ja gerade nochmal in Stellung gebracht hat, um angeblich hart vorzugehen, ja, über die NRA dabei weitgehend in Ruhe zu lassen. Nein, also es ist Unfug.
Ja,
also Punkt. Ja, das nein. Also diese Defizite, die man dann da hat, die haben dann letztlich mit den Computerspielen nichts zu tun. Also und matschig in der Birne wird man auch von stundenlangem Fernseh gucken. Das kann sein, dass man das nach stundenlangem Videospielen auch ist, aber dann sehe ich da auch übrigens keinen großen Unterschied.
Bei dem man übrigens wenigstens aktiv ist beim Computerspielen und nicht nur passiv.
Ein paar mehr Gehirnzellen sind wahrscheinlich in der Tat aktiviert, wenn man, das ist so. Apropos Fernsehen, ne, ganz spannend, das ist so ein Netflix-Chef, also Reed Hastings, der hat ja auch schon gesagt, also es ist für diese Streaming-Fernseh-Video-Anbieter, der hält ein Spiel wie Fortnite oder halt jedes andere Game halt für eine größere Konkurrenz für sein Unternehmen als jetzt einen anderen Streaming-Anbieter. Er sagt, also ich konkurriere in dieser relevanten Zielgruppe eben entweder mit dem Zeitbudget, das die Leute für Fortnite und Co. investieren oder halt eben in mich, also in meine Netflix-Plattform. Und da kann man halt auch mal sehen, auf was für einem Niveau das Spiel da gespielt wird. Ja, also das mit diesen Auswirkungen auf irgendwie Ego-Shooter, auf was weiß ich, Gewalt, das ist alles Quark. Es geht um ganz andere Dinge. Ja, es geht um richtig viel Geld und um die Frage, wie gestalte ich meine Freizeit und wer verdient daran? Und das sind die wirklich spannenden Fragen.
Und ich glaube, das war ja was wir auch, wenn ich es richtig erinnere, beim letzten Mal, als wir darüber mal sprachen, schon diskutiert hatten, dieses, warum auch bestimmte Filme erfolgreich sind. Du entscheidest in deiner Freizeit, ob du eben einen Film siehst, der dich ineffektiv wird. Es ist ja auch kein Zufall, dass gerade Fantasy- und Science-Fiction-Filme die kommerziell erfolgreichsten Filme aller Zeiten sind, weil da eben auch bestimmte Grenzen überschritten werden. Regisseure und Drehbuchautoren Leute mal mitnehmen in Situationen, in denen wir so erstmal nicht gewesen sind, in die wir auch nicht hineingelangen können, und die Computerspiele aber sich eben grafisch so dem annähern, dass man auch da denkt, man ist wirklich wie im Film und dann sich im Prinzip entscheiden muss, ob man den Film einfach angucken möchte oder ob man in eine Rolle im Film sozusagen schlüpfen möchte und dann selbst mitspielt.
Ja, genau. Ich würde da total gerne auf ein weiteres Thema überleiten, was ein großes Thema der Gamescom war.
Ja, mach
das doch. Und zwar Indie-Games, also von, Spiele von unabhängigen Entwicklern, independent kleinen Studios. Denen hat die Gamescom ja diesmal eine ganze Halle gewidmet. Die Halle 10.2 ist es, für alle, die da noch hinwollen. Da ist die Indie Village, und in der Indie Village, das ist eine knallbunte Halle, und die Stände sind natürlich super klein, weil die Independent-Entwickler, die zahlen da 1500 Euro, also 1500 Euro, um eben diese Woche lang auf der Messe vertreten zu sein, und das ist ja nun wirklich kein Geld, also das könnte ja auch eine Privatperson im Zweifelsfall zahlen, so, und das ist, und man möchte ihnen eben halt die Möglichkeit geben, für so ein relativ niedriges Budget da eben auch sich präsentieren zu können. Und jetzt komme ich darauf, was ich eigentlich sagen wollte, mit den Science-Fiction und fernen Welten. Da habe ich nämlich ein Spiel kennengelernt, was ganz vielen Jahren gibt und was eben ein ganz tolles Science-Fiction-Spiel ist, ein ganz toller Weltraumflugsimulator, der heißt X. Also X, inzwischen sind sie bei X4, also so vierter Teil. Der gibt es schon super lange, und der kommt aus Würselen. Kennen wir Würselen? Da kommt Martin Schulz her, deshalb kennen wir Würselen.
Spielt er da mit?
Und ich hätte niemals gedacht, dass es in Würselen ein PC-Entwicklerstudio gibt.
Ja, aber warum sollte es ausgerechnet dort keins geben?
Richtig, dafür hast du auch keinen Grund wiederum,
ist vorhanden. Ich kann mich erinnern, wie Alex immer nie vergisst zu betonen, mache ich das ja auch schon alles etwas länger. Ich habe also in meiner Zeit vor vielen Jahren als Korrespondent in Düsseldorf auch in Oberhausen Spieleentwickler von Blue Byte hießen die, glaube ich, damals. Das ist dann übernommen worden.
Von Ubisoft.
Genau, von Ubisoft besucht habt, und das war auch schon ziemlich cool. Und warum in Oberhausen?
Ja, klar, absolut. Also, ich fand's nur cool, weil dieses X ist tatsächlich in der Szene ein total bekanntes Spiel. Und das ist wirklich von einem Entwickler, die haben, glaube ich, 20 Leute oder so, da in der Eifel sitzen und sind 1988 gegründet worden, sind, glaube ich, folglich das älteste noch bestehende unabhängige Studio in Deutschland und machen da mitten in Deutschland, am Ort, wo man es nicht erwartet, irgendwie ein Spiel, was zumindest in dieser Community der Weltraumfans und der Science-Fiction-Fans einen total krassen Anklang hat.
Ja. Das macht halt eben auch Hoffnung, dass auch in dieser Spieleszene, wo so viel in der Hand von großen Konzernen aus anderen Ländern, also aus den Vereinigten Staaten oder aus England oder so, oder auch Frankreich zu liegen scheint, dass Deutschland da auch noch nicht völlig verloren hat. Ja, also der Markt verändert sich stark. Wir haben so ein paar Einflussfaktoren schon beschrieben. Konsolen werden unwichtiger. Cloud Gaming wird wichtiger. Man kann mit diesen Dingen völlig neue Sachen ausprobieren, und das könnte halt eben auch solchen Indie-Studios gelingen. Davon gibt es in Deutschland mehr als 150, ist schon ordentlich.
Ja.
Und du hast diese Frage schon angesprochen, was soll man wie fördern und soll man das überhaupt fördern? Und da würde ich auch natürlich es wundert auch nicht, die FAZ ist ja jetzt nicht so ein Freund von staatlicher Industrieförderung und Subventionen und so. Aber da schlagen auch zwei Herzen in meiner Brust. Also es werden ja 50 Millionen Euro jetzt in diesem Jahr gezahlt. Keine so besonders große Summe, wenn man das mit den anderen Ländern vergleicht. Also müsste man zum Beispiel sich mal Großbritannien angucken. Das ist zum Teil extrem, was da passiert.
Kanada vor allem auch.
Kanada auch. Und ich finde halt zwei Dinge. Entweder man sagt, okay, man fördert, aber dann doch bitte so, dass es auch verlässlich ist, ne? Weil wer jetzt also kein Experte ist, der wird überrascht sein zu hören, dass die Politik Schwierigkeiten damit hat, diese 50 Millionen Euro zu verstetigen.
und also überhaupt gar kein richtiger Planungshorizont für die da ist. Also die fließen jetzt in diesem Jahr und fürs nächste Jahr hat Andreas Scheuer, der interessanterweise dafür zuständige Bundesverkehrsminister in Köln, zwar gesagt, also
ist man da auch Spieleminister?
Er werde alles dafür tun, also das hat versprochen, sich dafür einzusetzen, dass es auch im kommenden Jahr diese 50 Millionen gibt, aber das ist noch nicht sicher, wenn auch wahrscheinlich, aber nicht sicher. Das heißt,
man muss, wenn ich da kurz mal einschreiten darf, er hat seinen Haushalt von seinem Ministerium hat er aufgestellt. Das heißt, er hätte schon die Möglichkeit gehabt, das da reinzuschreiben. Er kam jetzt auf die Gamescom und sagte, ja, auf jeder meiner Prioritäten, die ich habe, steht das auf Nummer 1. Wo ich so denke, ja, aber der Haushaltsentwurf, den du von deinem Ministerium rausgegeben hast, der ist halt durch. So. Und da war es offensichtlich nicht so auf Prio 1, dass da reingekommen wäre. Also das muss man jetzt so ein bisschen schon dazu sagen.
Genau, also ich würde zwar trotzdem immer noch sagen, das wird wahrscheinlich kommen, weil sie sich da nicht leisten wollen, mit Blick auf junge Wähler oder so, das nicht zu machen, aber es ist der Kaffeesatzleserei. Also der Hauptpunkt ist, es ist nicht verlässlich planbar und es sind tatsächlich ja auch nur 50 Millionen Euro. Und da würde ich jetzt sagen, Leute, dann lasst es entweder ganz oder macht es vernünftig. Aber so wie es im Moment läuft, ist es nix. Das wäre mein Standpunkt dazu. Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, um Gottes Willen, da soll sich der Staat völlig raushalten. Das wahrscheinlich nicht. Also ich denke zwar, dass das ganze Umfeld, Infrastruktur, 5G, Ausbildung von IT-Fachkräften und so, das ist viel, viel wichtiger. Und ein Robert Bosch hat seine Zündkerze wahrscheinlich auch ohne staatliche Subventionen damals erfunden und so und alles gut. Ja, also irgendwie so eine zündende Idee ist schon auch wirklich Kreativität, lässt sich nicht so gut kaufen, ist schon noch wichtiger als diese Subvention. So alles wichtig und richtig. Aber wenn man dann sagt, das ist für die Zukunft des Landes strategisch und wer weiß, was daraus wird, dann muss man es auf jeden Fall anders machen als jetzt. Und dann, um den Kreis zu schließen, auch eine Firma Robert Bosch bekommt natürlich inzwischen irrsinnige Subventionen für die Elektromobilität. Das kann man jetzt auch wieder gut oder schlecht finden. Aber das ist natürlich auch keine Branche, die jetzt irgendwie subventionsfrei sich dem Weltwettbewerb stellt. So, dagegen sind diese 50 Millionen Euro ja natürlich ein Witz. Das heißt, diese Antwort auf diese Frage ist gar nicht so leicht zu geben, außer, und ich glaube, Bastian, da sind wir uns einig, dass der Status quo totaler Murks ist.
Ja, sind wir auf jeden Fall. Ja. Ich finde, man muss so ein bisschen auch das systemisch betrachten. Also man hört als Hauptargument für diese Förderung von den Konzernen, also von Ubisoft, von EA und so weiter, hört man halt, ja, sorry, wir müssen die Spiele ja in Montreal entwickeln oder in Vancouver oder was weiß ich, weil da sind die Rahmenbedingungen einfach besser. In Deutschland ist die Entwicklung zu teuer. Und da muss ich sagen, das finde ich ist kein Argument. Das kennt man aus allen Industriebereichen so, die Rahmenbedingungen sind so schlecht, weil der Staat schießt ja kein Geld dazu. Da denke ich mir so, das ist Quatsch. Entweder ich mache ein Produkt, was sich rechnet, oder es rechnet sich halt nicht. Und also davon sollte sich die Politik nicht erpressen lassen.
Aber deutsche Programmierer kosten doch nicht mehr als kanadische, oder?
In Kanada wird halt die staatliche Förderung sozusagen, geht von den Kosten der Unternehmen runter. Ja. Und deshalb ist es da billiger. Okay.
Ja.
So. Aber ich finde halt schon, es gibt Gründe dafür, trotzdem zu sagen, wir fördern. Es ist nur eben, wir sollten nicht mit der Gießkanne fördern, sondern wir sollten halt die richtigen Sachen fördern. Wir sollten zum Beispiel Leuten, die frisch von der Hochschule kommen, Game Designern, die heutzutage, ganz ehrlich, ihre Oma anpumpen oder Geld nehmen, was sie sich selbst irgendwie sauer zusammengespart haben, um ihre erste Produktion zu realisieren, denen sollten wir Geld in die Hand drücken. Denen sollten wir die Möglichkeit geben, eine Existenz zu gründen, weil die Erfahrung zeigt halt einfach, häufig floppt das erste Spiel und das zweite und das dritte vielleicht auch noch und das vierte wird dann irgendwann gut. So, aber den Atem haben die nicht. Wenn die für ihre erste Produktion all ihr Geld zusammengekratzt haben und die wird halt nicht kommerziell erfolgreich, dann müssen die sich einen neuen Job suchen. Das sind so Förderungen, die sinnvoll wären, weil halt damit halten wir die Fachkräfte natürlich auch in Deutschland.
Richtig, ist halt immer die Frage, ne, wer entscheidet das, wer steuert das, wie vermeidet man Fehlsteuerungen und es ist halt im Detail immer alles so furchtbar kompliziert.
Und in jeder Branche übrigens auch, das kann man ja auch für alle sagen, bei vielen ist auch die erste Idee vielleicht nicht gut und wenn du dann anfängst zu sagen, die müssen jetzt aber was kriegen und in anderen Bereichen, die sollen dann nichts kriegen, wie ist es denn da, wenn jemand, was weiß ich, in einer anderen Branche die erste Idee hat. Ich meine, Gründen ist natürlich was anderes als abhängig und beschäftigt zu arbeiten.
Trotzdem gibt es intelligentere Lösungen als Gießkanne. Man kann sich ja auch auf diesen Indie-Markt konzentrieren. Man muss ja nicht den EAs dieser Welt noch mehr Geld in die Hand drücken. Das könnte man ja tun. Das Entscheidende ist, die Rahmenbedingungen immer wieder dasselbe, egal über welche Branche wir hier reden, in Deutschland rund um die Digitalisierung. Da muss endlich was passieren, dass das State of the Art ist, dass wir uns nicht mehr dafür schämen müssen, wie wir hier ans Netz angebunden sind und. Das hilft dann auch so einer Branche. Und eben, wenn fördern, dann bitte vernünftig und nicht mit so irgendwie, wir wissen aber im August noch nicht, was nächstes Jahr ist. Ich meine, das kann doch, wie soll man denn damit planen?
Ja, eben. Und nochmal, ich finde, das muss man auch nochmal sagen, sorry, 50 Millionen sind nicht viel Geld. Nein. Also das ist halt so, also ich habe jetzt keine Vergleichsgröße, aber wenn wir überlegen, in den Digitalpakt Schulen super wichtig, absolut, aber da fließen 5 Milliarden rein. Ne?
Was vielleicht auch noch zu wenig ist.
Ja, aber also jedenfalls aber für die Game-Industrie 50 Millionen, es wird denen super helfen und es ist eigentlich meiner Ansicht nach wirklich nicht viel Geld.
Ja.
Die Gamescom immerhin ist in Deutschland schon und ein Aushängeschild in dem Bereich, hast du jetzt auch schon ja mal mit ein paar Mal gesagt, das ist die größte Messe-Festival ihrer Art auf der ganzen Welt.
Es ist, ist auch vielleicht so ein bisschen Jahren. Für die Leute, die sie nicht kennen, um es einzuführen. Es gibt die E3 in Los Angeles, die ist in der Regel schon wichtiger von dem, was da angekündigt wird. Für die Publisher und also da gibt es einfach mehr Neuigkeiten, das ist irgendwie für die Industrie die wichtigere Messe, aber die Gamescom ist halt eine Konsumentenmesse. Da kommen halt jedes Jahr fast 400.000 Menschen hin und die spielen da halt. Das ist halt, also es ist wirklich mehr hands-on, das ist eine Messe für den Endnutzer.
Sehr cooles Publikum.
Das auch, ja, total. Ja.
Eine Spekulation, lieber Bastian, möchten wir von dir gerne zum Schluss hören. Was wird denn das nächste große Ding im Computerspielen?
Also ich glaube, das nächste große Ding wird tatsächlich Cloud Gaming, beziehungsweise die Frage, ob sich das durchsetzt, weil man muss das ja so ein bisschen abgrenzen. Wir haben jetzt hier gerade von Carsten gehört, irgendwann summieren sich die Anschaffungskosten von 4, 5, 6, 7 Computerspielen im Jahr dann auf. Da gibt es ja schon seit einiger Zeit von den Konzernen Angebote, Abo-Modelle, ne? Dass man eine monatliche oder jährliche Summe zahlt und dafür halt sozusagen alle Spiele des jeweiligen Anbieters bekommt. Das gibt's von Xbox, das gibt's von PlayStation, das gibt's von EA, da heißt Origin, das gibt's von Ubisoft, Uplay Plus und so weiter. Also das sind sozusagen die Abo-Modelle und die Cloud, das Cloud-Gaming wird darauf aufbauen. Also es wird, die Idee wird ja sein, dadurch, dass du in der Cloud spielst, brauchst du keine Hardware mehr. Du kannst auf einem, also du brauchst Hardware, aber du brauchst keine besondere Hardware
mehr. Keine richtig dicke Grafikkarte.
Genau, oder gar nicht so mehr. Du, und auch keine Konsole. Du spielst direkt auf deinem Fernseher, du spielst auf deinem Smartphone, du spielst auf deinem Dosenlaptop. So. Also völlig, völlig wurscht. Und die Idee ist halt, in dem Moment, wo du bei einem Cloud-Anbieter bist, also das ist ja sozusagen wie eine Plattform, also es wird dann künftig wird's Spiele für PlayStation, Spiele für Xbox und Spiele für Stadia geben, beispielsweise. Und in dem Moment, wo du eben bei so einem Cloud-Anbieter bist, bietet sich natürlich an, dass du dem halt eine monatliche Flatrate in die Hand drückst und dafür auch alle Spiele spielen darfst, die du, die da unterwegs sind. Also Google will da jetzt so einen Kampfpreis starten. Das heißt dann Stadia Pro soll 9,99 € im Monat kosten. Dafür kriegt man, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, nicht alle Spiele umsonst, sondern man kriegt so regelmäßige Gratisspiele, so eins im Monat oder so. Also das ist so, also da wird es auch interessant sein, wie eben dann die Geschäftsmodelle sich entwickeln. Und die große Frage ist halt eben, ja, setzt sich Cloud Gaming durch? Weil, wenn sich Cloud Gaming durchsetzt und wenn das tatsächlich mit den Internetbandbreiten funktioniert, dann werden einerseits die Konsolenhersteller in die Röhre schauen, also Xbox, PlayStation vor allem.
Kommt vielleicht jetzt sowieso die letzte neue Generation raus.
Wenn sie dann irgendwann mal kommt, ja. Also die PS4 ist ja jetzt schon seit wie vielen Jahren draußen? Also
die Xbox One gibt es auch schon länger.
Ja, also deshalb sind die ja auch unterwegs, wollen auch auf den Cloud-Gaming-Markt, also wollen da auch Angebote schaffen. Also sie haben das schon erkannt. Das Problem ist halt, Google hat einen Startvorteil, weil Google seine Datenzentren für Maps und für die Google-Suche und so weiter sowieso schon überall auf der Welt stehen hat. Das heißt, die haben die Infrastruktur schon. Sony hinter PlayStation oder Microsoft hinter Xbox müssen die erst aufbauen. Genau, und also wenn sich Cloud Gaming durchsetzt, ich denke, es wird erstmal die Konsolenhersteller treffen und vor allem dann, machen wir vielleicht keine riesengroßen Umsätze, aber ich glaube, wir werden einfach verschwinden, die Hersteller von Gaming-Hardware. Also GeForce zum Beispiel ist ja total bekannt für High-End-Grafikkarten und die haben jetzt tatsächlich, obwohl sie eben Hardware-Hersteller sind eigentlich, haben die jetzt einen Cloud-Gaming-Dienst gestartet, GeForce Now heißt der, weil sie halt sehen, yo, uns schwimmt hier der Markt davon und anscheinend glauben sie, dass das so kommen wird. Und wollten jetzt sozusagen vor der Welle sein.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hoffen, dass wir Ihnen einen guten Überblick gegeben haben über das, was man spielen kann, sollte und warum und was da in Zukunft passieren wird. Gerne verweisen wir Sie an der Stelle auch auf unsere Angebote natürlich, auf unsere gedruckten, auf unsere Flatrate.
Ich wollte gerade sagen, die, also,
ja, das wäre ja,
also, Digitech, ein Digitech-Abo kostet übrigens viel weniger als so ein Sony-Abo.
Richtig,
ja. Die Hälfte.
Das stimmt. Ich mache jetzt mit der Abmoderation weiter. Ja. Auf unsere Sonntagszeitung, auf unsere FAZ-Woche und natürlich auch auf unsere Digitech-App, deren Bestandteil ja auch dieser Podcast ist. Bleiben Sie uns gewogen.
Gerade die Fans von, also die Leute, die Cloud Gaming interessiert, in der FAZ-Woche gibt es diese Woche einen großen Text zum Thema Cloud Gaming.
Da sehen Sie. Und jetzt machen wir wirklich Schluss. Bis zum nächsten Mal. Tschö.